Sehr verehrte Gäste, bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein und schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus. Herzlich willkommen zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2022. Wir begrüßen Vivien Perkovic, die Moderatorin des Abends.
Ist das schön, Sie zu sehen, hier in Frankfurt im Saal Harmonie. Ich freue mich auch, dass Sie zugucken im Livestream. Herzlich willkommen zur Verleihung des Jugendliteraturpreises 2022. Wow, der Saal ist fast so dicht besetzt wie vor der Pandemie, aber fast nach der Pandemie ist schon mittendrin in einer anderen Krise, im Krieg. Aber auch da gibt Vorlesen Geborgenheit. Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, die ja auch morgen auf die Buchmesse tatsächlich selbst kommen wird, die hat ein Projekt initiiert, da bekommen geflüchtete ukrainische Kinder 5 Kinderbücher. Und ihre Väter, Brüder, Onkel, die nicht mit den Kindern geflohen sind, die können in einer App sich selbst beim Vorlesen dieser Bücher aufnehmen und die Kinder können sich das vorspielen, wann und wo sie möchten, über diese App. Better Times Stories heißt das. Und von besseren Zeiten oder vielmehr, wie man dahin kommt, durch Phasen von Angst und Unsicherheit, durch Auseinandersetzung mit sich selbst oder mit der Gesellschaft, davon erzählen auch viele der in diesem Jahr nominierten Kinder- und Jugendbücher. Die Preise verleihen wir gleich und wir, das sind in diesem Jahr auch die Literanauten. Und die bringen die Umschläge mit den Namen der Gewinnerinnen und Gewinner und die bringen auch die Preisstatue, die Momo. Und die Literanauten sitzen auch hier verteilt im Publikum von 8 Leseklubs bundesweit. Das ist ein Leseförderungsprojekt des Arbeitskreises für Jugendliteratur, wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Waldemar-Bonselt-Stiftung. Und Kinder und Jugendliche bringen da anderen Kindern und Jugendlichen die Leidenschaft fürs Lesen und für die Bücher näher. Und 3 Literanauten sind heute Abend an meiner Seite. Bitte einen Applaus für Anton vom Pankower Leseklub, vom Karl von Ossietzky-Gymnasium aus Berlin, Pia vom Jule-Leseklub der Eckermann-Buchhandlung in Weimar und Rosalie von Haigokru in Heidelberg, Stuttgart und Konstanz. Anton, wie versuchst du das denn hinzubekommen? Deine, ich setze mal voraus, Leseleidenschaft anderen Jugendlichen rüberzubringen.
Also wir, der Leseklub, hatten kleine Filme über die nominierten Kinderbücher für das Kinderministerium gedreht und viele meiner Freunde, die diese Filme auch gesehen haben, wollten die Bücher dann auch sofort lesen. Und so versuchen wir, andere Jugendlichen vom Handy weg und zum Buch zu bringen.
Übers Handy?
Ja.
Aber Anton, manchmal muss man sie mit den eigenen Waffen schlagen. Und das Kinderministerium, da gibt es auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Kinderministerium-Seite und da ladet ihr die Videos dann hoch, ne?
Genau.
Pia, ihr macht was anderes, auch mit App. Und zwar geht es da ums Bookcaching. Mhm. Das ist eine Schatzsuche, eine literarische, zusammen mit der Stadtbibliothek Weimar. Was passiert da denn?
Ja, also das Bookcaching richtet sich an alle Schulbibliotheken, die Bibliotheken kennenlernen wollen und lernen damit auch noch schöne Buchtipps.
Und ihr versteckt die Bücher dann wo?
Also wir verstecken sie in der Stadtbücherei in Weimar und die sind dann quasi entziffert in, wie man die Bücher in den Regalen einsortiert. So lernen die Kinder dann auch, wie man in der Bücherei sich verhandelt, ja.
Okay. Ja, ist gar nicht so schlimm, ich kann das verstehen. Ich suche auch ständig Worte. Ja. Rosalie, ihr geht mit dem Buch zum Kind. Buchstäblich bringst du seit 2020 Bücher in die Kindergärten. Was macht ihr dann da?
Ja, also wir gehen in die Kindergärten und lesen dann mit den Kindern die Bücher und treffen uns aber auch davor und bereiten Angebote für die Kinder vor, die wir dann in den Kindergärten mit den Kindern halt machen, wie zum Beispiel ein Bild malen, ein Theaterstück oder Musik zu dem Buch.
Das ist total gut, weil dann lernt ihr die Bücher auch nochmal irgendwie besser kennen und die Kinder, mit denen ihr das macht. Manche Schulen machen da ganze Unterrichtskonzepte draus. Ich finde das super, dass ihr das macht. Ich finde das echt toll, dass ihr euch dafür einsetzt, eure Leidenschaft weiterzugeben. Und ich finde es besonders super, dass ihr heute Abend bei mir seid. Wir sehen uns gleich wieder. Herzlichen Und zwar gleich, wenn es losgeht mit der Preisverleihung, aber erstmal möchte sie natürlich noch der Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur begrüßen. Dieser Arbeitskreis, der richtet die Verleihung des Kinder- und Jugendbuchpreises und auch die Auswahl und das ganze Prozedere seit 1956 aus und durchpflügt die Kinder- und Jugendliteratur nach dem Besten. Und der Vorsitzende ist Ralf Schweikart. Schön, dass Sie da sind.
Ja, liebe Nominierte, liebe Frau, wo ist das hoch hier? Liebe Frau Bundesminister Paus, liebe Frau Schmidt-Friedrichs, lieber Herr Boos, liebe Gäste. Als Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur freue ich mich sehr, Sie zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2022 begrüßen zu dürfen. Ich bin froh über die besondere Unterstützung der Frankfurter Buchmesse, ohne die eine Veranstaltung in diesem großen Rahmen so nicht möglich wäre. Ich bin sehr froh, dass die Bundesfamilienministerin und Preisstifterin Lisa Paus heute die Preise persönlich verleihen wird. Herzlich willkommen. Und ich bin froh über die vielen Besucherinnen und Besucher, unter denen auch jede Menge Nominierte aus der ganzen Welt sind. Auch herzlich willkommen. Ja, vielmehr frohe Botschaften habe ich in Anbetracht globaler Krisen und eines tobenden Krieges in Europa gerade nicht zu bieten. Es sind stattdessen schlechte Nachrichten, die uns Tag für Tag genauso erreichen und betreffen wie die Generation nach uns, unsere Kinder. Wäre unsere Welt eine Mietwohnung, wir fänden niemals einen Nachmieter, der sie freiwillig in diesem desolaten Zustand übernehmen würde. Aber wir dürfen darüber unsere Hoffnung nicht verlieren. Eine Hoffnung, die in jenen Sätzen aus einer anderen Zeit steckt. Lassen Sie uns bei den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt langsam wieder ins Lot zu bringen. Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen. Diese Sätze stammen von Jella Leppmann aus ihrem autobiografischen Buch Die Kinderbuchbrücke. Diese bemerkenswerte Frau und Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek und von IBI, dem Internationalen Kuratorium für das Jugendbuch, war als liberale Jüdin 1936 vor den Nazis nach England geflüchtet. 1945 kehrte sie in das in Trümmern liegende Deutschland zurück. Mit unbändigem Willen und Einsatz setzte sie durch, dass neben Lebensmitteln auch geistige Nahrung ins ausgezehrte Deutschland kam. Denn sie war davon überzeugt, wenn man an ein friedliches Zusammenleben der Völker glauben darf, so werden Kinderbücher die ersten Friedensboten sein. Und sie erbat sich für eine erste Kinderbuchausstellung in München bunte, vielfältige, weltoffene Kinderbücher aus den Ländern, gegen die Deutschland die Jahre zuvor Krieg geführt hatte. Übrigens, alle Länder schickten, nur ein Land nicht, Russland. 77 Jahre später sind Jella Leppmanns Worte keine ollen Kamellen, sondern aktueller denn je. Wie gern würden wir den Kindern mit Büchern diese magische Kraft in die Hände legen, um die verwirrte Welt wieder ins Lot zu bringen. Wie die internationalen und nationalen Titel auf der Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises. Dort steht ein ukrainisches Sachbuch neben einem russischen, weil beide inhaltlich überzeugen und es in einer freien, selbstbestimmten Welt eben genau so möglich sein sollte. Eine Welt, in der Respekt und Toleranz das Handeln bestimmen und nicht imperialistisches Machtstreben, Lügen und Desinformation. Applaus Wer die Freiheit des Wortes und der Literatur, gerade für Kinder, verteidigt, darf deshalb heute keinen Millimeter zurückweichen. Nicht vor den Machthabern der Staaten, die ihre Kinder aus Großmachtsfantastereien heraus in wahnwitzige Kriege schicken oder Proteste aus den Straßen ihres Landes mit Gewalt niederwerfen. Nicht vor denjenigen, die in wirren Sätzen hinter allem Weltverschwörung zu erkennen glauben. Nicht vor denjenigen, die Menschen wegen ihrer Kleidung, Hautfarbe oder Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer sexuellen Identität ausgrenzen, bedrohen oder ihnen Gewalt antun. Lassen Sie uns also heute und in Zukunft darauf vertrauen und bauen, dass Kinder die Friedensboten für ein friedliches Zusammenleben der Völker sein können. Es ist bitter nötig. Bevor ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke, möchte ich noch zwei persönliche Anliegen vorbringen. Zum einen an dieser Stelle ein großer Dank an die vielen Kinder- und Jugendbuchverlage und Institutionen, die so schnell und unbürokratisch vieles möglich gemacht haben, um vor allem die aus der Ukraine geflohenen Kinder und Jugendlichen hier bei uns zu unterstützen. Vielen Dank. Zum anderen der Dank an eine Person, die viele Jahrzehnte lang der Kinder- und Jugendliteratur Sichtbarkeit verschafft hat, auch beim Arbeitskreis für Jugendliteratur und hier zumindest jetzt an einer Stelle einen Staffelstab weitergibt. Vielen Dank, liebe Roswitha Budeus-Budde. Vielen Dank.
Vielen Dank, Ralf Schweikart. Dem Buchhandel, der sich engagiert und einsetzt, haben wir gerade gehört, dem machen nicht nur die Pandemiefolgen zu schaffen, sondern auch der Mangel und vor allem die steigenden Preise für Papier. Aber in diesem Jahr wieder international auf der Buchmesse zusammenzukommen, das sei ein Lichtblick, findet die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Und ich finde, es ist ein Lichtblick, dass sie heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Karin Schmidt-Friedrichs.
Frau Perkovic, sehr geehrte Frau Bundesministerin Lisa Pauls, lieber Ralf Schweikart, liebe Jürgen Boos, liebe Doris Breitmose, liebe JurorInnen, TeilnehmerInnen des Vorlesewettbewerbs, liebe FreundInnen guter Kinder- und Jugendbücher. Entgegen aller Sorgen möchte ich mit den positiven Dingen beginnen. Denn Kinder- und Jugendbücher sind auf der Erfolgsspur. Die Pandemie war tatsächlich ein wahrer Umsatzbooster für Bücher für die junge Zielgruppe. Und es wundert mich nicht, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in diesen schwierigen Zeiten mehr zum Buch griffen. Denn das Medium Buch eignet sich perfekt, um dem Alltag auch mal zu entfliehen, in packende Geschichten abzutauchen, an fremde Orte zu reisen, sich mit den Charakteren anzufreunden, während man die eigenen Freundinnen und Freunde nur eingeschränkt treffen konnte. Die Wertschätzung, die unserer Branche entgegengebracht wird, ist groß und ich bin fest davon überzeugt, dass der besondere Zauber, der durch Bücher auf junge LeserInnen einwirkt, auch weiterhin fest verankert sein wird in den Herzen und in den Köpfen, wenngleich, da bin ich leider bei Ihnen, die Herausforderungen, die der kommende Winter bringen wird, noch einmal andere sein werden als die letzten beiden Winter. Ich selbst, das gestehe ich hier und ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu, bin den Verlockungen des Lesens als junges Mädchen intensiv erlegen, auch bis länger in die Nacht. Ich weiß nicht, wie das den Jugendlichen und Kindern eben geht. Meine Mutter meinte immer dann und dann würde das Licht gelöscht und ich habe immer brav Ja gesagt, habe es nie getan. Wenn meine Eltern dann nochmal reinkamen, habe ich das Licht ganz schnell ausgemacht und habe mich schlafend gestellt. Und ich dachte, ich wäre eine gute Schauspielerin und hoffte, die gehen jetzt schnell wieder raus und dann kann ich weiterlesen. Wer braucht schon Schlaf, wenn man lesen kann? Und ich habe mich immer gewundert, warum meine Eltern oder vor allem meine Mutter das durchschaute. Das habe ich aber erst viele Jahre später im Physikunterricht verstanden. Meine Nachttischlampe war nämlich leider aus Metall. Und ich empfehle allen Leseratten, macht das nicht. Metall leitet einfach ganz ausgezeichnet Wärme und speichert sie leider auch eine Weile. Also wenn, dann lieber irgendeinen anderen Lampenschirm. Die Bücher, die ich damals las, prägen mich bis heute. Die ersten lese ich inzwischen meinen Enkelkindern vor. Und nicht nur an mir selbst und vor allem diesen Enkelkindern, sondern auch anhand von Studien erfahre ich, Menschen, die als Kinder und Jugendliche gelesen haben, sich also schon sehr früh in andere Charaktere, andere Menschen hineinversetzt, mit ihnen gekämpft, gehofft, gelitten, geliebt haben, gehen empathischer durch die Welt. Und wie wichtig Empathie als Grundlage eines guten Miteinanders ist, zeigt sich in der Schule, im Freundeskreis, in der Familie, aber tatsächlich auch im Kontext der aktuellen Weltlage. Und insofern hoffe ich inständig, dass sich der Trend fortsetzt, dass weiter immer mehr junge Menschen zum Buch greifen und nicht nur dazu greifen, sondern es auch mit glühenden Ohren oder was auch immer glüht, lesen. Dass wir so viele Kinder und Jugendliche wie möglich zu leidenschaftlichen LeserInnen machen, dass wir mit unseren Büchern begeistern. Dieser Preis trägt dazu bei, indem die Jury fachkundig kuratiert, was der Markt zu bieten hat. Die nominierten Verlage, AutorInnen, IllustratorInnen tragen dazu bei, indem sie immer wieder neue Geschichten in die Welt tragen. BuchhändlerInnen tragen dazu bei, indem sie Empfehlungen aussprechen und tatsächlich keine Möglichkeit ungenutzt lassen, das Buch zu den Menschen zu bringen. Sie alle tragen dazu bei, indem sie dem Jugendbuch hier und heute eine riesige, tolle, übrigens wunderschön dekorierte Bühne bieten. Und ich freue mich von ganzem Herzen, mit dem Börsenverein und seinen zahlreichen Leseförderungsprojekten wie dem Vorlesewettbewerb und vielem mehr ebenfalls Teil des Buchbegeisterungsteams sein zu dürfen. Ich gratuliere den Nominierten, ganz besonders natürlich dem Siegerbuch und allen Mitwirkenden. Lassen Sie uns gemeinsam die Vielfalt, die Relevanz und die Strahlkraft des Kinder- und Jugendbuchs feiern. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und im Buchbegeisterungsteam fehlt natürlich noch jemand und das ist der Hausherr und unser Gastgeber in den meisten der Jugendliteraturpreisvergabejahre, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Burs. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Liebe Frau Perkovic, ich glaube, Sie täuschen sich. Wenn ich hier in die Menge schaue, dann sind das viel mehr als vor der Pandemie. Und als Vorrede noch zu den Apps muss ich sagen, die zweite App hätte ich sehr gern gehabt. Ich bin nicht gern in der Stadtbibliothek verlaufen. Meistens in die Richtung der Bücher, die über 18 waren und habe nicht mehr zurückgefunden. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Frau Paus, liebe Frau Schmidt-Friedrichs, auch für Sie habe ich einen Rat. Meine Mutter hat mir nämlich immer die Sicherung rausgedreht, sodass ich mein ganzes Taschengeld für die Taschenlampen, für die Batterien investieren musste. Und damit blieb nicht mehr so viel Geld für Bücher. Lieber Herr Schweikert, liebe Jury, liebe Autorinnen, liebe Autoren, liebes Publikum, liebe Lesebegeisterte. Ich freue mich sehr, dass die Frankfurter Buchmesse wieder Partner und Bühne des Deutschen Jugendliteraturpreises ist und dass wir uns hier wieder treffen. Denn Präsenz schafft Verständigung. Und gemäß unserem diesjährigen Motto Translate, Transform, Transfer sind wir überzeugt, dass die Buchbranche für Verständigung in der Gesellschaft sorgen kann. Herr Schweikert hat es auch schon angesprochen. Sei es durch Übersetzung von Literatur von einer Sprache in die andere, durch weltweite Solidarität mit Büchermacherinnen im Exil oder durch die Würdigung internationaler Kinder- und Jugendliteratur, wie sie hier stattfindet. Dies ist auch aktuell wie das Zugpferd im Lizenzgeschäft mit Buchinhalten. Über 40% aller Deals im Agentenzentrum werden hierzulande mit Kinder- und Jugendbüchern gemacht. Dem Exportschlager der deutschen Verlage bieten wir auf der Frankfurter Buchmesse die passende Bühne. Mit unserem Frankfurter Kids-Fachprogramm und dem neuen Frankfurter Kids-Festival. Außerdem finden Besucherinnen bei uns neben zahlreichen deutschsprachigen Ausstellern auch Verlage aus aller Welt. Aus den USA, Taiwan, Polen, Belgien, Ungarn, Spanien, Frankreich und so weiter. Aber auch unser Ehrengast Spanien hat unter seinen Neuerscheinungen Kinder- und Jugendliteratur zu bieten, die Sie im Pavillon drüben finden. Spanien ist ebenfalls unter den Nominierungen für den diesjährigen Jugendliteraturpreis dabei. Mit dem Jugendroman »Das Geheimnis meines Turbans« als Junge verkleidet unter den Taliban von Nadja Gulam und Agnes Rotka. Darüber hinaus freue ich mich auf Einreichungen aus der Ukraine, Schweden, Italien, Norwegen, dem UK, Frankreich und den Niederlanden. Diese internationalen Erzählungen erreichen uns dank exzellenter Übersetzungen und erweitern unseren Horizont. In diesem Sinne Translate, Transfer, Transform. Viele Grüße aus Frankfurt von der Frankfurter Buchmesse. Ich gratuliere.
Vielen Dank, Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse. Und jetzt geht es auch gleich los. Aber zum Preiseverleihen fehlt uns noch eine Frau, nämlich die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie ist die Stifterin des Deutschen Jugendliteraturpreises. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Lisa Paus, herzlich willkommen.
Herr Schweikert, ich finde die Höhe hier genau richtig. Sehr geehrter Herr Schweikert, sehr geehrte Frau Schmidt-Friedrichs, sehr geehrter Herr Boos, liebe Nominierte, liebe Mitglieder der Jurys, liebe jugendliche Juniorinnen und Juroren, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilen. Das ist ein Zitat von Francis Bacon. Auch auf unserem bezaubernden Jahresmotiv von Sidney Smith segeln Bücher über den Ozean. Ja, der Deutsche Jugendliteraturpreis nimmt uns mit auf große Fahrt. Mit Buchantrieb und Schildkröte, Momo lässt grüßen und tatsächlich werden wir heute Abend einige Momos verteilen. Zuvor aber ein Blick auf die Bücher, die hier im Rampenlicht stehen. Sie nehmen uns mit auf den Berg, zum Fluss, in die Wüste, ins Weltall, ja sogar mit in die Vergangenheit und in die Zukunft. Unterwegs sind wir per Rollerblades, Eisenbahn oder mit einem magischen Taxi. Dabei ist nichts und niemand zu gering, um den Blick darauf zu richten. Alle zählen, alles zählt. Hier wird die Welt in ihrer ganzen Vielfalt aufgefächert. Es geht um das Miteinander und um das Miteinandersprechen. Denn Kommunikation und die Lust am Fabulieren, das macht unser Zusammenleben aus, auch über Ländergrenzen hinweg. Sprache ist dabei der Schlüssel zur Verständigung, ebenso wie zum Aushandeln von Konflikten. Deshalb vertraue ich auf die Kraft von Geschichten. Oder, um mit Victor Hugo zu sprechen, die Zukunft gehört dem Buch und nicht den Bomben, dem Frieden und nicht dem Krieg. Die Zukunft gehört natürlich auch den zahlreichen jungen Leserinnen und Lesern hier im Saal. In der Jugendjury entscheiden Sie selbst, welche Bücher Sie für Sie zählen. Bei den Literanauten, wurden schon vorgestellt, engagieren Sie sich dafür, dass Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland und unabhängig von ihrem Background beflügelnde Erfahrungen mit Literatur machen können. Und dafür danke ich euch. Mein Dank gilt aber geht natürlich auch an die vielen Fachleute hier im Saal, die junge Menschen in ihrer Begeisterung für Literatur unterstützen und dafür Sorge tragen, dass sie Zugang zu erstklassigen Büchern haben. Besonders hervorheben möchte ich dabei unsere ehrenamtlichen Jurys, die heute Preisverleihung erst möglich gemacht haben. Last but not least gratuliere ich natürlich den Schöpfern erstklassiger Bücher, nämlich all unsere Nominierten. Applaus Es kann sein, dass Sie sich heute ein bisschen wie auf hoher See wähnen, denn es geht ja hoch her. Für Sie ist das Ganze hier mit viel Aufregung und mit viel Spannung verbunden. Aber seien Sie versichert, das haben Sie auch schon mitbekommen, der Arbeitskreis für Jugendliteratur unter dem Vorsitz von Ralf Schweikart hat im letzten halben Jahr alles getan, um Ihre Bücher im ganzen Land bekannt zu machen. Und genau deshalb investiert ja auch mein Ministerium seit mehr als 60 Jahren in den Deutschen Jugendliteraturpreis und wird dies auch weiterhin tun. Er ist in seiner Unabhängigkeit nicht nur der größte und der wichtigste Preis für Kinder- und Jugendliteratur hierzulande, er leistet auch ganz entscheidende Lobbyarbeit für die Belange junger Menschen und für den Stellenwert ihrer Literatur. Bevor wir nun zur Preisverleihung schreiten, möchte ich mich aber auch noch bedanken, natürlich bei der Frankfurter Buchmesse und beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, bei den nominierten Verlagen und bei all unseren Partnern. Danke, dass Sie den Deutschen Jugendliteraturpreis und diese Veranstaltung mit unterstützen. Und jetzt aber, meine Damen und Herren, wird es wirklich endlich spannend. Ich sage nur Buch Ahoi.
Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Und jetzt geht es wirklich los. Wir verleihen also die Preise in den Sparten Bilder, Kinder, Jugend und Sachbuch. Die Jugendjury hat selbst ausgewählt aus 250 Titeln. Und die Preise für diese Sparten, die sind jeweils nominiert mit 10.000 Euro, die sich die AutorInnen, IllustratorInnen und ÜbersetzerInnen teilen. 10.000 Euro gibt es auch für den Sonderpreis Neue Talente. In diesem Jahr werden Menschen ausgezeichnet, die illustriert haben. Und die Sonderpreisjury hat sie ausgewählt und die hat auch den Menschen bestimmt, der dann den Sonderpreis für das Gesamtwerk Illustration bekommt. Der ist mit 12.000 Euro dotiert. Jetzt beginnen wir mit der Sparte Bilderbuch.
Machen wir.
Sind Sie auch schon aufgeregt?
Ja.
Schön, ne?
Ja.
Ich liebe dieses Gefühl. Wir beginnen mit dem Bilderbuch und da kommen die Kinder durchs Runtersteigen, durchs Raufklettern, durch ins Museum gehen oder in den Fluss steigen, in großen oder kleinen Formaten und manchmal sind alle Formate auch in einem Buch, kommen sie sich, der Familie oder dem noch größeren Kreis der Gesellschaft auf die Spur. Aber, Sie haben es schon gesagt, alle zählen. Hier sind die nominierten Bilderbücher.
Ein Tag mit Papa. Ein gemeinsamer Tag von Vater und Kind in den Bergen. Viel ist zu entdecken. Gefährliche Situationen sind zu überwinden. Ein Wasserfall rauscht. Hoch oben liegt Schnee. Diese Geschichte bedarf fast keiner Worte. Gekonnt werden visuelle Fährten gelegt, die zum Kombinieren und Assoziieren einladen und sogar in die Familiengeschichte führen. Unsere Grube. Unsere Grube erzählt von der Bedeutsamkeit unbeobachteter Kindheit. Wie Kinder Spielräume einnehmen und aus nichts etwas machen. Der Abenteuerspielplatz ist hier eine ehemalige Kiesgrube hinter der Turnhalle. Ohne jedes Klischee bestärkt dieses Bilderbuch das untrügliche Gespür der Kinder für das, was sie wirklich zum Spielen brauchen. Ein Museumstag. Was für ein schöner Tag, dieser Museumstag. Mit der Ich-Erzählerin und ihrer Schulklasse gehen wir betrachtend durch die Ausstellungsräume. Das Buch zeigt das Museum als Erlebnis- und Begegnungsort, an dem die Kunst eine Menge zu erzählen hat und das Zusammensein mit anderen Menschen eigene Zugänge eröffnet. Alle zählen. Bei diesem außergewöhnlichen Wimmelbuch geht es um weit mehr als um Zahlen und ums Zählen. Die plakativen Figuren agieren miteinander an den unterschiedlichsten Schauplätzen. Kurze Texte regen an zum Blättern, Suchen, Ausdenken immer neuer Geschichten sowie zum Philosophieren über unser aller Miteinander. Es war einmal und wird noch lange sein. Vor Milliarden von Jahren formte sich das Land. So beginnt eine ästhetische Reise durch Raum und Zeit. In immer kürzer werdenden Zeitsprüngen nähern wir uns der Gegenwart. Und dann wünscht ihr was, heißt es in der Buchmitte. Und damit geht die Reise weiter Richtung Zukunft. Ich bin wie der Fluss. Der Dreiklang von Text, Bild und Typografie in diesem berührenden Bilderbuch gibt tiefen Einblick in das Innenleben eines stotternden Kindes. Die Illustrationen kombinieren die Schönheit und Wildheit des Wassers mit den Gefühlen des Jungen, bis sie in einem gigantischen Panoramabild kulminieren.
Das sind die nominierten Bilderbücher und jetzt wird's spannend mit der spannenden Musik und mit Rosalie, die schon den Umschlag bringt. Den goldenen Umschlag, wo Bilderbuch draufsteht. Frau Paus.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2022 geht an das Bilderbuch Unsere Grube. Erschienen bei Welz und Gelber.
Und an Friederike Buchinger. Und das ist keine der beiden Frauen, weil Emma Adwage ist nicht da. Und Friederike Buchinger, die Übersetzerin, war schon 4-mal nominiert. Und jetzt ist sie ausgezeichnet, ist aber quarantinisiert und hat Corona. Aber dafür ist Barbara Gelberg auf die Bühne gekommen. Herzlich willkommen.
Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Emma Adwage schickt ihre größten Glückwünsche und Grüße, just in case, hat sie mir gesagt. Und sie hat gesagt, sie hat mir die Erinnerung mitgegeben, dass alle Kinder in der ganzen Welt gerne spielen. Genau. Und wir erinnern uns dran, weil wir auch Kinder waren. Und dass wir gerne zusammenspielen, dass wir alleine spielen, dass es am schönsten ist, zusammen zu spielen. Es ist umsonst und es gehört uns. Let's keep it.
Das ist schön. Sie haben das ja gerade gesehen, diese Kinder in der Grube. Nee, bleiben Sie ruhig hier, da gibt es auch gar nichts zu sehen. Ich habe das nur gezeigt, weil das da gerade zu sehen war, vor meinem inneren Auge.
Das ist übrigens jetzt Ihrer, den muss ich den eigentlich noch überreichen.
Emma aus Borge.
Genau. Ich kann Ihnen auch das Mikrofon halten, dann fällt da nichts runter, das wäre jetzt doof. Sie haben diese Figuren gesehen, diese Kinder, und die haben keine Rotznasen, die haben so Trotznasen und sind von so einer Widerborstigkeit. Das fand ich so super. Wie haben Ihnen diese Kinder, diese überhaupt nicht süßen und niedlichen, gefallen?
Die sind großartig, weil sie so sind, wie Kinder sind.
Ja eben, das ist nämlich die Wahrheit über Kinder. Aber genau deshalb muss man sie ja noch viel mehr lieben, diese kleinen Trotznasen. Am Ende in diesem Buch, das frage ich Sie beide, gewinnen die Kinder, weil sie nicht das tun, was die Erwachsenen sich gerne in ihrem Sicherheitshelikopterkonzept überlegt haben, sondern sie finden einfach wie Wasser einen anderen Weg, wo sie spielen können. Ist das in echt auch so?
Ich denke schon. Kinder spielen ohne Geländer, wenn man sie spielen lässt, weil sie Experten im Spielen sind. Das können sie 1000-mal besser als wir.
Wie können Sie vom Ministerium dafür noch Raum geben, auch ohne so ein Elternradar, dass Kinder irgendwie sich frei machen von Kontrolle und von Bestimmung?
Einerseits geht es ja erstmal darum, dass Kinder können eigentlich überall spielen. Man kann eigentlich überall spielen. So. Trotzdem ist es so, wenn man mal genau schaut, ne, aus Stadt, Land, in der Stadt sind die Räume schon relativ eng. So, die autogerechte Stadt, die ist jetzt nicht so richtig kinderfreundlich. Ich habe jetzt irgendwann letztens mal gelernt, dass Spielplätze in der uns bekannten Art eigentlich erst erfunden worden sind in den 50er Jahren, sozusagen mit der autogerechten Stadt. Und deswegen verstehe ich schon, dass es eben in sehr vielen Städten, gerade von Eltern und Kindern, die Bewegung gibt, ne, wir wollen einfach mehr Platz haben. Wir wollen auch mehr verkehrsberuhigte Straßen, wir wollen mehr Kinderspielstraßen, einfach mehr Platz für Kinder auch in den Städten. Das finde ich richtig, ehrlich gesagt.
Vielen Dank. Danke Ihnen, herzlichen Glückwunsch. Nehmen Sie wieder Platz und grüßen Sie und gute Besserung auch an Van Buchinger. Ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm mit der Corona-Erkrankung. Wir kommen zur nächsten Sparte, zum Kinderbuch. Magersucht, überraschend auftauchende Halbgeschwister, Naturkatastrophen. Damit müssen die Kinder in der Sparte Kinderbuch klarkommen und helfen kann manchmal die Schönheit von Zahlen oder absurde Taxifahrten. Hier sind die Nominierten. Jetzt frage ich Sie das mit der Schule, ne?
Hey, 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 Taxi! Mit diesem Vorlesebuch erleben wir Fabulierkunst par excellence. Die Geschichten beginnen alle mit dem Ruf »Hey, hey, hey, Taxi!« Der Ich-Erzähler steigt in ein Taxi ein, fährt irgendwohin und kehrt am Ende nach Hause zu dir zurück. Schrill bunte, comichafte Bilder in Pop-up-Ästhetik bereichern den unterhaltsam verrückten Leseeindruck. Schön wie die Acht. Zahlen und Formeln geben dem mathematikbegeisterten Malte ein Gefühl von Sicherheit. Dieses wird außer Kraft gesetzt, als seine bisher unbekannte Halbschwester Josephine in sein geordnetes Leben platzt. Die Gefühlsschwankungen der einsetzenden Pubertät und neue brisante Themen lassen sich nicht mehr mit Logik auflösen, muss Malte feststellen. Mein geniales Leben. Der 12-jährige Sigge zieht mit Mutter und Schwestern zu seiner resoluten Großmutter Charlotte. Bis zum Schulbeginn in 59 Tagen soll Charlotte ihm bei seinem Imagewandel helfen. Der Roman entfaltet ein kurioses Figurenensemble und spannt insbesondere eine Brücke zwischen der Großeltern- und der Enkelgeneration. Die Welt, von der ich träume. In einer künftigen, von Naturkatastrophen zerstörten Welt will die 12-jährige Samar aus der für sie vorgesehenen weiblichen Rolle ausbrechen. In klarer, fast karger Sprache erzählt diese Dystopie von einer starken Mädchenfigur und vom Überleben in einer archaisch anmutenden Welt. Die Suche nach Pauli Fink. Wo in aller Welt ist Pauli Fink? Diese Frage stellt sich nicht nur der Ich-Erzählerin. Sie fühlt sich zunächst ausgegrenzt, weil sich an ihrer neuen Schule alles nur um den abwesenden Pauli dreht. Nichts ist vorhersehbar in diesem starken Roman voller unerwarteter Wendungen und anarchischer Momente. Eine halbe Banane und die Ordnung der Welt. In dieser poetisch verdichteten Du-Erzählung ringt ein Mädchen um die Beziehung zu ihrer älteren Schwester. Die Angst um sie, hervorgerufen durch deren psychische Erkrankung, und das Leiden der ganzen Familie kommen in diesem Monolog zum Ausdruck.
Das sind die nominierten Kinderbücher aus dem vergangenen Jahr für den Jugendliteraturpreis 2022. Und da kommt auch schon Pia mit dem goldenen Umschlag.
Ja. Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2022 geht an das Kinderbuch Die Suche nach Pauli Fink. Erschienen im Karl-Hansa-Verlag.
Da in dieser Reihe, ja, jubeln Sie sich gerade zu. Die Autorin Ellie Benjamin konnte nicht kommen, aber wir haben Jessica Komina und Sandra Kuhfinke vor Ort. Kommen Sie zu uns in die Mitte. Herzlichen Glückwunsch.
Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wer von Ihnen möchte ihn haben?
Wir haben zwei. Da ist noch eine.
Genau. Ah, wir haben sogar zwei. Ah, also,
ja. Müssen wir uns nicht streiten. Nee.
Umso besser. Hervorragend.
In diesem Buch, ja, da ist ja so unglaublich viel drin. Ne? Also es geht rein in die Nöte der Pubertät. Wie findet man seinen Ort im sozialen Gefüge? Dann kommt die griechische Mythologie. Dann kommt die ganze Geschichte von Ethik. Es geht um die Metaebenen von Schreiben und überhaupt, wie man Plots erzählt. Was hat Sie am meisten fasziniert an dieser Geschichte von der Suche nach Pauli Fink?
Oh, das ist eigentlich ganz schwer zu sagen, weil das so unglaublich vielfältig war. Also für uns bestand ein großer Reiz einfach in der, in den verschiedenen Stilebenen. Es waren einfach so viele unterschiedliche Stile, die man nachbauen musste. Also Zeitungstexte, Interviewformen, was gab es noch? Ja, E-Mails, diese Listen, die da auch vorkamen.
Und Chats dann, aus Chats, SMS
genau,
und so.
Genau, die Jugend- oder Kindersprache und dann halt wieder ganz anders, also ein Appell der Schuldirektorin an die Eltern oder so. Das, und dann die Shakespeare-Challenge, die natürlich da auch drin vorkam. Da musste man halt dann...
Da müssen die den ganzen Tag reden an dieser Schule wie im 16. Jahrhundert und machen das auch fantastischerweise. Und das ist natürlich auch übertragen ins Deutsche. Aber eigentlich im Grunde, worum es geht in diesem Buch, ist die Suche nach so eigenen Werten und woran man sich eben orientiert. Wie wird das an dieser Mitchell School vermittelt? Ja, ich weiß, das ist immer doof, ne? Voll so eine Frage und gerade freut man sich über den Preis, aber vielleicht, Sie hatten ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken jetzt, während Frau Knuh-Finke jetzt leider ins...
Countdown.
Ja, genau.
Ja, also die beschäftigen sich ja viel mit der Antike dort, die haben ja dieses Fach Menschheitskunde, also wir haben es mal so getauft, wir haben ja keine Humanities hier in Deutschland und dann haben wir es einfach mal gesagt, so heißt es an dieser Schule und da gibt es ja die tolle Lehrerin Max, die das denen eben ganz toll nahe bringt, unter anderem durch Platons Höhlengleichnis und Da denkt dann ja erst Caitlin, die neu an dieser Schule ist, dass diese Kinder an der Schule eigentlich so sind wie die Leute, die in der Höhle sitzen, dass sie eben noch gar nicht draußen im echten Leben waren. Und
nur weil die nett sind zueinander,
genau,
nicht
nur weil
so
die
gemein
nett sind,
wie an ihrer alten ganz Schule.
Genau,
ne?
Ganz genau, weil die nicht mobben und weil die rumlaufen, wie sie wollen. Fiona in ihrem Powerblazer. Also ganz
ja, genau. Wie könnte man sowas, Frau Paus, an deutschen Schulen, also sowas, ein Verständnis für Solidarität, für, ja genau, der Timer läuft eigentlich nur, wenn wir die nächste Sparte ankündigen, also wie könnte man das auch an den Schulen hier vermitteln, Solidarität, dieses Zusammenhalt, jeden so zu lassen, auch die Verrückte im Powerblazer?
Das findet ja an Schulen auch tatsächlich statt. Das Problem, ne, von immer wieder drohender Ausgrenzung, das ist Realität an deutschen Schulen und deswegen gibt es ja auch Anti-Mobbing-Projekte an Schulen. Aber tatsächlich unterstützt mein Ministerium so etwas auch. Wir unterstützen sogenannte Respect-Coaches. Und das nochmal ein bisschen breiter, das knüpft an unsere Aufgabe, uns mehr einzusetzen für die Demokratie. Das ist unser Programm Demokratie leben. Und das sind dann tatsächlich ausgebildete Pädagogen, die dann andere Leute, ne, Schülerinnen und Schüler, coachen darin, dann auch Multiplikatoren zu sein, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man eben Vielfalt als Bereicherung wahrnimmt und dass, wenn eben antirassistische, antisemitische und andere Äußerungen getätigt werden, dass das nicht okay ist und dass man sich eben gemeinsam als Gruppe eben auch dagegen zur Wehr setzen kann und gemeinsam andere Standards setzen kann. Das machen diese Respect-Coaches und die machen das großartig. Ich bin stolz da auf dieses Projekt.
Und Sie können stolz sein auf diesen Preis. Vielen Dank und grüßen Sie Ellie Benjamin, die Autorin. Alles Gute, Dankeschön.
Ah, wir haben
ah ja,
vergessen.
Foto, mein Foto. Gott. Jetzt, das Foto Slapstick war auch immer, was ich vergessen habe. Ja, genau. So, aber jetzt reicht's. Danke, weil wir müssen zur nächsten Sparte. Die Spannung steigt ja ins Unerträgliche. Wir kommen zum Jugendbuch. Und da stehen Kinder und Jugendliche in extremen Situationen im Mittelpunkt. Die werden fertig mit Krankheit, Krieg oder mit dem letzten Schultag. Und in diesem Jahrgang, sonst hat es ja immer die Mütter getroffen, in diesem Jahrgang vor allem ohne Väter. Und die Jugendlichen, die sonst nichts hält, die suchen und finden Werte und das verändert manchmal alles. Hier ein Überblick über die nominierten Jugendbücher.
Krummer Hund. Unkontrollierte Wutausbrüche bestimmen Daniels Leben. Vor ihm ist nichts sicher, weder Tiere noch Gegenstände. Der Roman besticht durch eine raue, schonungslose Sprache. In kurzen Kapiteln schafft die Autorin es, Wut sowie Trauer eines haltlosen Jugendlichen unsentimental und doch einfühlsam darzustellen. Dunkelnacht. Der Krieg ist zu Ende. Das ist am Morgen des 28. April 1945 in der bayerischen Kleinstadt Penzberg für die einen bereits Gewissheit. Für die anderen ist es Wehrkraftzersetzung und Grund für standgerichtliche Todesurteile. Kirsten Beuer gelingt ein bewegendes Stück Erinnerungsliteratur, das unter die Haut geht. Malagash. Malagash. An diesen Ort kehrt Sundays Familie zurück. Hier will und wird ihr Vater an Krebs sterben. Sunday ist besessen davon, eine bleibende Erinnerung an den Vater zu erschaffen. Malagash erzählt von der Bedeutung des Miteinandersprechens angesichts der Spannung zwischen individueller Vergänglichkeit und medialer Dauer. Wie man eine Raumkapsel verlässt. Der Selbstmord seines Vaters wirft den 16-jährigen Will aus der Bahn. Der Roman rückt nicht nur einen feinfühligen Jugendlichen in den Mittelpunkt, sondern neben der Musik von David Bowie auch die Zahl 100. In 100 Kapiteln mit je 100 Wörtern entsteht ein beeindruckender sprachlicher Sog, wird in der Kürze ein enormer Spannungsbogen voller Rhythmus und Sound erzeugt. Sanctuary, Flucht in die Freiheit. Die USA im Jahr 2032. Die Überwachungstechnologie ist weit fortgeschritten. Alle Dokumentierten tragen einen ID-Chip, die Undokumentierten werden gejagt. In dieser Welt kämpfen Valley und ihr kleiner Bruder um das nackte Überleben. In nahezu harter Sprache öffnet der Roman ein Fenster in eine nahe Zukunft, die hoffentlich so nicht eintreffen wird. Die Nacht so groß wie wir. Eine letzte gemeinsame Nacht, Höhepunkt und Abschluss der Schullaufbahn. Mittendrin 5 langjährige Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Autorin nimmt die Lesenden durch wechselnde Erzählperspektiven direkt mit hinein in ihr fragiles Figurenensemble. Lässt uns teilhaben an diesem entscheidenden Moment des Übergangs.
Das sind die Nominierten in der Sparte Jugendbuch. Und jetzt kommt zu uns Anton. Und ich finde das ja super, ne? So aufgeladen zu sein mit dieser Spannung, aber nicht das Risiko zu haben, irgendwie betroffen zu sein. Aber am Ende freuen wir uns mit denjenigen, die gewonnen haben. Super.
Genau, danke Anton. Die Spannung steigt. Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2022 geht an das Jugendbuch Dunkelnacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Darf ich das mal vorweg sagen?
Natürlich, ja klar. Also ungefiltert.
Ich habe vor 15 Jahren, genau vor 15 Jahren, hier schon mal gestanden.
Für das Gesamtwerk.
Und habe den Preis für das Gesamtwerk gekriegt. Und da habe ich mich nicht dran gehalten. Habe einfach weitergeschrieben. Weil ich hatte noch nie einen Preis für ein einzelnes Buch gekriegt. Und da habe ich gedacht, dann ist das Fake so ein bisschen mit dem Gesamtwerk. Und jetzt ist dieser Fake aufgehoben. Und ich bedanke mich unendlich.
Aber jetzt hören Sie nicht auf, oder?
Eigentlich nicht.
Nee, gut. Das ist gut. Das ist Ihr Preis.
Er ist jetzt schwer. Soll ich noch weiterhalten?
Nein, ich mache es weiter.
Frau Beue, jetzt haben wir schon gelernt, was Ihre eigentliche Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Weil eigentlich von außen, wenn man das Cover sich anschaut, dann denkt man, okay, dazu hat es schon ein paar Bücher gegeben.
Ja, eigentlich im Jugendbereich zu Endphase und Verbrechen nicht so viel. Und dieses Endphasenverbrechen in Penzberg ist ja ganz besonders erschütternd.
Wie kamen Sie auf den Stoff?
Im Preis der Leipziger Buchmesse 2018, glaube ich, da gibt es einen ganz kleinen Absatz über die Penzberger Mordnacht. Und im ersten Lockdown, als wir nichts durften, da habe ich das Penzberger Archiv angerufen und die haben mir eine ganze Kiste mit Dokumenten geschickt, ich glaube, das durften die gar nicht, haben sie inzwischen aber alles zurück, unversehrt.
Nicht so wie Donald Trump, einfach behalten.
Ja, und danach konnte ich nicht anders. Ich habe wirklich sofort losgeschrieben, weil ich so unglaublich angerührt war. Und ich denke, für viele Jugendliche in Deutschland, die sich auch stärker nach rechts bewegen, das erleben wir ja leider gerade auch, und ich fürchte, in der jetzigen Situation könnte das noch mehr werden, ist es vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, wie tatsächlich das Kriegselend dann und eingebrochen ist, auch in so eine kleine Stadt.
Mhm. Ich glaube auch das Buch zur richtigen Zeit.
Sie haben gerade gesagt, im Penzberger Stadtarchiv haben Sie mit Bettina Wutz zusammengearbeitet. Was hat Ihnen dieses Archiv, wie wichtig war das für Dunkelnacht? Also was haben Sie da genau gefunden und wie wichtig sind Archive überhaupt in Ihrem Schreiben?
Na, ich recherchiere ja viel. Also immer, wenn ich über die Vergangenheit schreibe, dann recherchiere ich enorm. Das war hier ganz besonders wichtig, weil es eine Dokumentation des Prozesses gegen die Täter dieser Mordnacht gab, aus dem Jahr 1948. Und da gab es die wörtlichen Aussagen der Täter und der Opfer und von Zeugen natürlich auch. Und die Täter haben keinerlei Unrechtsbewusstsein, Schuldbewusstsein gezeigt. Alle haben darauf verwiesen, dass sie nur Befehle entgegengenommen hatten. Sie sind trotzdem verurteilt worden, sie sind alle in Revision gegangen, sie sind alle später freigesprochen worden. Und das hat mich sehr erschüttert.
Wie haben Sie das dann geschafft? Also wenn Sie sagen, Sie haben Kisten bekommen und auch diese Protokolle, das war wahrscheinlich also ziemlich extensiv. Wie haben Sie das geschafft, in so einen wirklich schmalen Band von so um die 200 Seiten reinzupacken?
Naja, wie ich es geschafft habe, weiß ich auch nicht. Aber ich wusste, es muss einigermaßen dicht geschrieben sein. Also 400 Seiten, denke ich, hätten nie so eine Wucht entwickeln können, wie ich sie mir gewünscht habe.
Vielen Dank, Kirsten Breue. Und machen Sie weiter, ne? Jetzt, wo Sie die nächste Runde. Dankeschön. Ach so, Frau Breue.
Frau Breue.
Wir müssen noch ein Foto.
Wir haben wieder das Foto vergessen. Wir müssen noch
Foto.
Wären Sie so bereit, noch einmal ein Foto mit mir zu machen?
Ich achte jetzt drauf.
Nein.
Und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann gebe ich nur
weiter in die Mitte. Die Trophäe müssen wir ein bisschen höher halten, ne? Sagt der Fotograf.
Momo heißt sie. Nach einer berühmten Kinderbuchfigur. Kann man sich ja auch mal merken nach all den Jahren.
Alles gut?
Gut. So. Jetzt ist schon scharf gestellt gewesen, ne? In den nominierten Sachbüchern reisen die Leserinnen und Leser ins Weltall oder mit der transsibirischen Eisenbahn. Sie lernen ausgestorbene Tiere kennen oder Grammatik, aber durch Bilder oder Sehen. Aber gucken Sie selbst. Hier sind die Nominierten.
Von Moskau nach Wladiwostok. Eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Mit einer Karte startet die faszinierende Reise, die in 174 Stunden über 9.288 Kilometer durch halb Europa und Asien führt. Es folgen prall gefüllte Doppelseiten, mal mit Blick in die Abteile, mal auf Stationen der Fahrt. Das Buch ist ein Brückenbauer im besten Sinne des Wortes. Hunde im Futur. Eine Grammatik in Bildern. Geht es hier wirklich um Grammatik? Das trockene Regelsystem von Sprache, das gewöhnlich kaum zu Begeisterungsstürmen hinreißt? Jede der farbigen Doppelseiten ist als Ausklapper angelegt, der einen direkten Einblick ins Seitenthema bietet. Spielerisches, haptisches Begreifen und Einfallsreichtum pur machen Lust, über Sprache nachzudenken. Sehen. Farbstark und pointiert zeigt dieses Sachbuch, dass Sehen mehr ist als visuelle Sinneswahrnehmung. In plakativen Grafiken und knappen Texten verknüpft es beinahe spielerisch naturwissenschaftliche und philosophische Fragestellungen. Das aufsehenerregende Sachbuch ist Aufforderung und Ermutigung, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Damals der Dodo, vom Aussterben und Überleben der Arten. Das bibliophil wirkende Großformat lädt ein zu einer Themenreise durch die Zeit. Im Zentrum steht der die Fantasie beflügelnde Dodo. Das Buch meistert hunderte von Jahren Natur- und Kulturgeschichte, die zu einem eindrucksvollen Rundumblick verschmelzen. Filigrane Illustrationen begeistern durch Charme und Abwechslungsreichtum. Das Weltall oder das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde. Das Weltall, unendliche Weiten und eine schier endlose Fülle an Wissen. Aktuelle Forschungsergebnisse, physikalische Zusammenhänge und philosophische Ansätze werden mit treffenden Vergleichen und Sprachbildern erklärt. Außergewöhnliche Illustrationen stehen dem umfangreichen Text kommentierend zur Seite. Der Duft der Kiefern, meine Familie und ihre Geheimnisse. Kann es stimmen, was Großmutter Else behauptet? Wir wussten von nichts? Von Verfolgung, Enteignung und Deportation während des Zweiten Weltkriegs will sie erst viel später erfahren haben. Und der Großvater? Es sind sehr persönliche Fragen, denen die Autorin in ihrer autobiografischen Graphic Novel beharrlich nachspürt. Es ist ein Beitrag gegen das Vergessen.
Die nominierten Sachbücher und in allen nominierten Büchern möchte man am liebsten baden, so schön sind sie und so interessant. Jetzt kommt Rosalie mit dem Umschlag,
schön,
wo der oder die Gewinnerin drin steht.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis 2022 geht an das Sachbuch Der Duft der Kiefern.
Und dann Bianca Schalburg. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Das ist jetzt Ihrer.
Ich kann es Ihnen halten. Ich gebe das immer ungern aus der Hand, weil man weiß nie, was die Menschen dann damit machen.
Frau Schalburg, das ist ja ein Sachbuch über Ihre Familie. Wie hat sich eigentlich Ihr Blick auf Ihre Familie durch die Arbeit an diesem Buch Der Duft der Kiefern verändert?
Ich habe mich der Familie sehr angenähert eigentlich. Also einmal über die Archive Informationen gesammelt, aber vor allen Dingen auch im Gespräch mit meinem Onkel als Zeitzeuge, der 86 Jahre alt ist jetzt, und mit meinen Söhnen auch, die mir auch dabei geholfen haben. Also das war toll, dieses Näherrücken und miteinander sprechen.
Ihr Sohn hat mitrecherchiert, der taucht auch im Buch auf, den zeichnen Sie. Was hat Ihnen das bedeutet? Oder was macht das auch in einem Verhältnis dann, wenn man auf einmal zusammen arbeitet?
Naja, ich musste die ganze Zeit Mama, die Nase ist zu groß und hier noch ein bisschen dran ändern. Und, also es war mit der Ähnlichkeit war das eine große Herausforderung. ansonsten hat er halt auch so ein bisschen mit lektoriert erstmal. Das waren auch so Aufgaben, die er sich genommen hat, genau nochmal die Daten zu recherchieren und so. Es war ganz gut, weil ich dann auch so einen Schritt zurücktreten konnte. Also ich war ja in diesem Persönlichen so gefangen und dann gab es da nochmal diese andere Ebene, das auch die Fakten abzugleichen und das konnte ich dann so ein bisschen auch rausgeben.
Ich reite da so ein bisschen drauf rum, eben wie schon bei Frau Beue, weil ich die Arbeit auch von Archiven und so wichtig finde für eben auch gerade die Themen, die Sie beide bearbeiten. Wie war Ihre Erfahrung denn mit der Arbeit in Archiven und wie ist es um die bestellt?
Sehr unterschiedlich. Also manche haben sehr schnell reagiert und uns da sehr viel tollen Einblick gegeben. Mikrofilme haben wir angesehen, Originaldokumente in der Hand gehalten und da wurde ja alles aufgehoben bis zum vierten Durchschlag. Also das war ein tolles Gefühl auch.
Das hat auch einen eigenen Geruch, ne? Weil der Duft der Kiefern, das ja. Bestimmt, ja wirklich.
Ja, die Archive riechen auch, ja.
Naja, auch diese Papiere da drin. Ich finde das immer gut, da habe ich gar keine Scheu. Also, und Sie haben ja diese Graphic Novel folgt einem Farbschema. Es ist jetzt nicht, wenn ich das so aufschlüssel, ist es nicht ganz genau, weil das auch da innerhalb des Feldes changiert, aber die Kriegsjahre sind so beige-grau, die 50er grün, die 60er blau, die 70er orange und die Gegenwart so rosa-lila. Warum haben Sie diese Farben ausgesucht für diese Dekaden oder für diese Zeiträume?
Na, die letzte rosa-lila war einfach noch übrig. Das war jetzt nicht, dass ich die rosa Brille aufsetzen wollte für die Gegenwart. Ja, dieser Braunton für die Nazi-Zeit.
Okay, das erklärt sich ganz
an,
gut, ja, genau.
Auch, ja, durch alte Fotos, die ja so braun werden. Die 50er Jahre in grün, in so einem Pastellgrün, aber erst im Ocker aus dem Krieg heraus so matschig und dann so Pastell, hey, jetzt wird alles schön bunt und Bonbon. Ja, und die 60er vom Kalten Krieg auch. Also darum geht es ja auch in dem Buch, dann, um die Teilung Deutschlands und den Mauerbau und bis zum Mauerfall dann. Der Kalte Krieg.
Und die 70er Orange, weil die allermeisten Tapeten in der Zeit irgendwas mit Orange hatten oder auch braun, aber das war ja schon weg.
Ja, bei meiner Freundin stand eine orangefarbene Sofalandschaft, eine gigantische.
Aus Kort, ne?
Ja.
Super. Vielen Dank, alles Gute und Gratulation, Frau Schalburg. Nehmen Sie Ihre Momo noch mit. Und jetzt machen Sie noch ein Foto, genau, jetzt vergesse ich es nicht.
Vielen Dank. Waren Sie in ganz Deutschland wegen der Archive unterwegs oder war das hier in Berlin?
In Berlin, in Brandenburg.
Sie müssen da eingucken.
Vielen Dank. Nehmen Sie wieder für, ja klar, nehmen Sie mit. Wurde Ihnen zugesprochen. Und zwar von der Kritikerjury. Und die Frau, die sie anführt, die mit ihren Jurykolleginnen und Kollegen auch mit die härteste Arbeit vollbracht hat in diesem Jahr, die möchte ich gleich auf die Bühne bitten. Die Kritikerjury hat 700 Titel gesichtet, ausgesiebt, diskutiert. Und in diesem Jahr waren das Christiane Bentin, Stefanie Hetze, Rebecca Putzke, Dr. Michael Stiersdorfer, Ulrike Schönherr, Professor Dr. Dieter Wrobel, Dr. Renate Gruber, Dr. Marlene Zörer und die Juryvorsitzende Karin Fach. Und die bitte ich jetzt zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Sie gehen natürlich in die Mitte. Das ist ja jetzt der Moment der Enthüllung, ne?
Genau. Wie lange mussten Sie das Geheimnis bei sich tragen und wie fühlt sich das jetzt an, das endlich lüften zu können, mit allen wieder ganz normal reden zu können?
Ich glaube, unsere Jury-Sitzung war im September, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hier ist wirklich auch der Höhepunkt unserer Juryarbeit. Also wir haben ja in den Auswahlsitzungen intensiv diskutiert, Argumente gesammelt, ausgetauscht, auch gestritten, um im Sinne des Deutschen Jugendliteraturpreises die besten Bücher auszuwählen. Und man kann sich das von außen gar nicht so genau vorstellen, wie präzise, wie fein auch die Argumente sind. Also das weiß man gar nicht so, das kann man erst nur, wenn man selbst dabei ist, einschätzen. Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht und ich möchte gerne meinen Jurykolleginnen und Kollegen sehr herzlich danken. Gruß an Marlene Zörer, erlaube ich mir mal, weil sie heute nicht dabei sein kann. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und trotzdem denke ich, dass jetzt hier im Saal einige sind, die auch enttäuscht sind, weil sie den Preis nicht bekommen haben. Und Ihnen möchte ich sagen, alle Nominierten sind GewinnerInnen. Sie stechen aus der Jahresproduktion hervor und repräsentieren die Vielfalt des deutschen Buchmarktes. Am Ende bleiben vier übrig und auch zu Recht bekommen Sie dann die Momo.
Was zeichnet denn die Siegertitel aus?
Wir waren selbst überrascht, denn es ist so, dass durch alle Titel ein gemeinsames Thema sich zieht. Es geht um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, es geht um Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens. Und jeder Titel hat auf seine medienspezifische Weise durch Sprache, durch Bild, deutlich gemacht oder davon erzählt, dass aus der Erinnerung heraus die Zukunft und auch erstmal die Gegenwart gestaltet werden können. Und ich denke, gerade mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen für eine demokratische Gesellschaft ist es sehr wichtig.
Wie wird das denn im Bilderbuch umgesetzt? Also das, was Sie sagen, was so der Geist dahinter ist, wie taucht das in die Grube auf?
Ja, erstmal muss man sagen, unsere Grube ist ein Bilderbuch, was sich ganz vom Niedlichkeitstrend auf dem Bilderbuchmarkt absetzt.
Definitiv, ja.
Also es wird keine heile Welt präsentiert, das Wetter ist grau, es ist dreckig und Sie haben es ja auch schon gesagt, die Kinder sind überhaupt nicht niedlich. Emma Attborge ist es wirklich gelungen, in ihrer eigenen Bildsprache mit viel Humor und Feingefühl ganz konsequent aus der Kinderperspektive zu erzählen und zu zeigen, dass Kinder auf Konflikte friedlich und erfindungsreich reagieren können. Sie sind solidarisch miteinander, sie achten aufeinander und sie gestalten aktiv ihre Spielräume.
Und diese Solidarität ist es ja auch, was ich in diese Geschichte von Polly Fink, die Suche nach Polly Fink, so beeindruckend finde, dem Gewinnertitel aus der Sparte Kinderbuch. Wie wird denn das da erzählt? Also diese Wertegrundlage, die einfach unhinterfragbar haben.
Ja, erstmal muss man sagen, die Suche nach Polly Fink ist wirklich große Erzählkunst. Also die LeserInnen werden immer wieder verblüfft durch überraschende Wendungen, durch ein ausgeklügeltes Spiel von Realität und Fiktion, durch die Kombination von verschiedenen Versatzstücken, Leerstellen, Textsorten und Medienelementen. Und dann muss man sagen, trotz dieser Kunstfertigkeit oder mit dieser Kunstfertigkeit wird einfach auch eine richtig gute, spannende Geschichte erzählt. Und auch hier geht es wieder, wie Sie gesagt haben, um das Miteinander. Es geht um die Stärkung der Einzelnen und auch die Einbindung der Einzelnen in die Gemeinschaft.
Das Miteinander oder eher das Gegeneinander, die dunkle Seite von Miteinander, darum geht es in dem ausgezeichneten Jugendbuch In Dunkelnacht von Kirsten Boye. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja,
vor allem, wo sie ja schon das Gesamtwerk bekommen hat.
Ja, Dunkelnacht ist wirklich ein erzählerisches Meisterwerk in dieser sprachlichen Dichte, in der Verknappung, in der Form. Wir haben in der Jury immer wieder gesagt, Kirsten Boye hat sich neu erfunden. Und das ist auch ein Buch, das aus dem Werkkontext hervorsticht. Es ist besonders, wir haben schon eben darüber gesprochen, weil es die späten Taten der Nazis thematisiert, wovon nicht so oft erzählt wird. Es macht die Sinnlosigkeit des Krieges deutlich und es lässt die LeserInnen schlussfolgern, wie bedeutsam demokratische Strukturen sind, welchen Wert Demokratie hat.
Das Thema ist eben auch im Sachbuch präsent, die Verarbeitung und auch irgendwie so ein bisschen die Verleugnung oder dieses verschwommene, ja, wir machen irgendwie weiter. Was zeichnet diese Graphic Novel aus?
Ja, wo Zeitzeugen sterben, müssen die nachfolgenden Generationen neue Formen der Auseinandersetzung finden. Und Bianca Schalburg ist das gelungen. Sie hat sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt, aber es ist bei weitem mehr. Sie macht die Suche selbst zum Thema. Sie zeigt, wie Recherchearbeit funktioniert und wie das Geflecht von Lügen, Verdrängung und auch Unwissenheit aufgedröselt werden kann. Das Buch ist facettenreich in der Gestaltung. Es weist gut recherchierte Hintergrundinformationen auf und hat auch einen umfangreichen Anhang. Das macht alles, diese Graphic Novel, zu einem wirklich innovativen Sachbuch. Und darüber hinaus zeigt diese Graphic Novel auch, was grafisches Erzählen auch für die Wissensvermittlung bedeutet und was es leisten kann für die Wissensvermittlung.
Vielen Dank. Und was Sie leisten können als Vorsitzende der Jugendjury für Kinder- und Jugendbücher in der aktuellen Auswahl, das haben wir jetzt gesehen. Vielen Dank, Karin Fach. Vielen Dank für Ihre ehrenamtliche Arbeit und auch für die ehrenamtliche Arbeit der gesamten Kritikerjury und für die Orientierung, die das bietet in diesem ja doch großen, erfolgreichen Markt. Und jetzt kommen wir zur Jugendjury. Die ist nämlich wieder da zum vor Ort betrachten, vielleicht nicht gerade zum Anfassen. Das Besondere an dieser Jury ist ja, dass sie nicht nur lesen und diskutieren und auswählen, wie das die Kritikerjury macht, sondern dass sie das Ganze auch noch in Theater gewordene Inhaltsangaben performen. Begleitet von der Theaterpädagogin Anna Zülke sind in der Jugendjury in diesem Jahr mit dabei der CG Leseklub Bamberg, die Münchner Bücherfresser, die Lesartigen aus Berlin, der Leseklub des Friedrich-Spee-Gymnasiums Trier, der SAS Lesezeichenclub aus Königstein und der Rabenclub aus Ravensburg. Bitte einen ganz herzlichen Applaus für die Jugendjury. Kommen Sie mit, Frau. Wir müssen uns hinsetzen.
Boah, guckt mal, wie cool! Wow! Komm, Willi, wir machen ein Foto. Muss das jetzt sein?
Ja, komm schon.
Zeig mal her. Guck mal, wie du da aussiehst.
Was soll das denn?
Oh, das wir müssen noch eins machen, komm. Aber nur für dich, Papa, okay? Will!
Was?
Willst du noch ein Stück von meinem berühmten Maisbrot?
Ich habe keine Zeit, ich muss los.
Ich hätte da bleiben sollen. Hey, alles ist gut. Nichts ist gut, weder bei dir noch bei mir. Sieh uns doch an. Don't let the bastards get you down.
Bin ich eigentlich? Nadja?
Oder Selmay? Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Was ist meine Aufgabe hier eigentlich?
Ich bin so müde.
Na komm, los jetzt! Wir müssen die Lieferung bringen!
Hey, hey Selmay! Selmay!
Los, beeil dich da lang!
Hey, Nadja! Nadja.
Schneller! Nadja, du bist jetzt der Mann im Haus.
Hey, willst du mit ins Kino?
Nein,
morgen
du
vielleicht.
Nicht. Du musst noch die Hausaufgaben
machen. Hey, deine Hausaufgaben.
Oh, danke schön.
Los jetzt, schneller! Komm, Mama ist krank. Du musst dich um Mama kümmern, los!
Hey, willst du bleiben?
Und du wolltest noch deinen Brunnen reparieren. Wir brauchen doch das Geld,
alles
Nadja.
Gut,
und deine Noten. Deine Noten. Schneller.
Hey, sorry.
Komm, hey.
Hör mir zu.
Hör mir zu. Es reicht einfach nicht, okay?
Ich bin so müde.
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass du meine erste wirkliche Freundin warst
oder ob wir tatsächlich etwas gemeinsam hatten. Ich konnte nie ich selbst sein, wenn ich um euch herum war. Travis, ich habe zwar gesagt, dass ich dich geliebt habe, aber ich habe dich immer angesehen als Eintrittskarte zu unserer Freundesgruppe. Naja, meiner ehemaligen Freundesgruppe. Du konntest unglaublich lieb sein, aber du konntest auch ehrlich gesagt ein ziemlicher Idiot sein, vor allem wenn du betrunken oder high warst. Casey, auch nach unserer langen Freundschaft bist du immer noch ein Rätsel für mich. Du wirktest immer so, als hättest du den Durchblick. Und mir gegenüber warst du immer kühl und reserviert. Und doch warst du die Einzige, die mir geschrieben hat, während meiner Zeit in Kanada. Auch wenn deine Entschuldigung viel zu spät kam und überhaupt nichts gebracht hat, habe ich mich über deine Nachricht gefreut. Wisst ihr was? Ich brauche euch nicht mehr.
Hi.
Hi.
Dein Zeichenblock, du hast ihn fallen lassen.
Dankeschön.
Störe ich?
Ach nee, ich fange gerade eine neue Zeichnung an, das ist alles gut.
Oh mein Gott, ich liebe deine Zeichnung.
Dankeschön.
Eigentlich wollte ich dir nur sagen, wollten wir alle dir sagen, wie unglaublich mutig es wir von dir fanden, einfach so nach Kanada zu fliegen, obwohl du doch nicht mal das Land kennst. Bisschen dumm vielleicht, aber so mutig. Wir sind so stolz auf dich.
Dankeschön. Danke.
Hey.
Hi.
Hast du das gezeichnet?
Oh ja, das war gestern.
Cool. Richtig gut war.
Ja, das habe ich auch noch gezeichnet.
Das sind doch die Landschaften von letzter Woche, oder?
Genau.
Oh, krass. Cool.
Hey, wie geht's? Ich dachte, wir wollten zum Wasserfall
stimmt.
gehen.
Richtig. Ja, stimmt.
Na dann, auf geht's.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Wow.
Wow.
Wie schön.
Zwei Tage vor Hitlers Selbstmord scheint der Krieg zu Ende zu sein. Die Alliierten haben München eingenommen und die alten Bürgermeister sind wieder eingesetzt. Die Nazis versuchen jedoch, diese Posten zurückzugewinnen. Gewaltsam.
Ah, der Herr Biersack ist da.
Reithofer, Reithofer! Die Wehrmacht, sie ist überall. Sie haben das Rathaus umstellt. Niemand kommt mehr rein und raus.
Das ist mein Rätsel. Ich war doch eben noch dort. Ich habe mit dem Stadtkommandanten geredet. Er hat gesagt, die Stadtübergabe soll friedlich vonstatten gehen.
Soldaten, scheiße! Die Straße ist binnen 10 Minuten freizumachen. Danach wird scharf geschossen. Schnell, schnell, du musst dich verstecken. Sie werden dich suchen, sie werden dich umbringen. Komm!
Oh, Marie, da bist du.
Josh!
Komm, wir müssen gehen, schnell.
In dieser Nacht wurden in Penzberg 8 Menschen erhängt und 8 Menschen erschossen.
2 weitere konnten schwer verletzt überleben.
Alle Namen, die in dem Buch genannt werden, sind die der echten Opfer.
Morgen, liebes Geburtstagskind.
16 Jahre alt. Was für ein Meilenstein. Jetzt eröffnen sich wirklich Welten, mein Sohn. Du wirst immer unabhängiger werden. Und ich mache mir deswegen jetzt schon Sorgen, während du gerade nebenan im Schlafanzug Zeichentrickfilme schaust. Andererseits habe ich mir auch Sorgen gemacht, als du laufen gelernt hast. Das musste aber sein, genau wie alles andere auch. Gott, ich habe meine Ängste, ich würde es trotzdem gerne erleben. Wie auch immer. Ich habe das alles schon mehrfach gesagt. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, wie sehr ich dich vermisse. Ich will dich nicht verlassen. Und auch deinen 16. Geburtstag will ich nicht verpassen. Und hier kommt dein Geschenk. Keine Ahnung, welche Ausrede sich dein Vater hat einfallen lassen, warum er dich ausgerechnet heute an deinem Geburtstag alleine lässt. Aber er ist in mein kleines Geheimnis eingeweiht. Dein Dad ist nach Nashville gefahren, um ein Auto abzuholen. Bei Grandma. Dort hat es die ganze Zeit auf dich gewartet. Morgen früh wird er zurück sein und ihr könnt es zusammen auf deinen Namen anmelden. Überraschung, mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich könnte dich am Steuer sehen, wie du den Arm um deine Freundin legst. Ich möchte den erwachsenen Mann sehen, zu dem du dich entwickelt hast. Mein kleiner Junge bist du jetzt nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ich liebe dich. Mom.
Hey, was ist? Was ist passiert? Alles gut? Ich bin's, Eric. Hast du die ganze Flasche alleine getrunken? Wird schon. Ich rufe den Krankenwagen. Gott, das war so peinlich, der hat sich so peinlich gestern. Oh, hi Sam.
Hi.
Hey, das war so schrecklich, wirklich, wer hat ihn denn eingeladen?
Ich weiß es nicht, ich glaube, der kam uneingeladen, der war auf einmal da.
Ey, jedes Mal, wenn ihr auch nur einen Raum betretet, immer fangt ihr an zu streiten.
Ich kann ihn gar nicht leiden, der ist so ein Arschloch.
Hä, also ich finde, der geht voll.
Nee.
Nee. Nie und nimmer.
Aber mal ein anderes Thema, wir haben noch eine Aufgabe bekommen von unserem Lehrer. Dem Inspektor. Wir sollten einen Aufsatz schreiben über Heartland. Wie fandet ihr das?
Boah, damit kam ich gar nicht klar. Das war super schwierig.
Ja, vor allem die ganze Handlung war so unlogisch.
Echt jetzt? Ich meine, es war nicht so schwer. Einfach lesen, wo ist das Problem?
Es war einfach von vorne bis hinten unlogisch. Ich habe es gar nicht verstanden. Es war ganz schrecklich.
Es war auch sprachlich super schwierig.
Ach was? Sam, wie war es bei dir?
Ich weiß nicht, irgendwie. Danke. Heartland ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte von einem jungen Mann. Also, er wird zum Mann erst. Ein Junge, der erwachsen wird. Und die vielen Gedichte, die darin vorkommen, die verschiedenen, die sind auch toll. Und besonders dieses eine hat mir persönlich sehr gut gefallen, wo der Ball hochgeworfen wird. Und wenn er auf der Erde aufkommt, dann ist man erwachsen. Man muss den Ball also hoch genug werfen, um lange jung zu bleiben. Und das fand ich einfach mega schön. Und was ich auch cool finde und auch sehr schön finde, ist, dass endlich mal jemand es aus Grady zu etwas gebracht hat.
Ey, das ist so ein Wunder.
Das stimmt. Oh, ich bin so froh, Grady ist so beschissen. Ich bin so froh, wenn wir aus diesem Kaffee endlich rausgehen.
Ja. Grady ist so. Grady ist einfach.
Als würde man auf einem toten Pferd reiten.
Grady ist.
Grady ist. Wie ein Pornokino in Zeiten der VHS-Kassette.
Grady ist wie ein Zahnarzttermin, wo man im Wartezimmer warten muss und nichts hat als Beschäftigung außer ein Sportmagazin.
Grady ist wie ein schlechter Popsong, den man aber trotzdem heimlich immer wieder hört.
Oh, Sam.
Du hast das Spiel nicht verstanden. Du musst Grady beschimpfen.
Thank you.
Preis der Jugendjury 2022 geht an Heartland, erschienen im Diogenes Verlag.
Wie ist das, die eigene Inhaltsangabe vorgetanzt zu bekommen und dann den Preis noch mitzunehmen?
Ich habe einen kurzen Moment gehofft, dass ich nicht gewinne, weil ich Tränen in den Augen hatte, als ich das gesehen habe und hatte Zeit, mich zu fangen. Und vielen Dank.
Sie haben immer noch Tränen in den Augen, ich bin super. Dabei ist dieses Buch ja überhaupt niemals angelegt gewesen als ein Jugendbuch, oder? Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ganz klar, aber für, gar nicht für so eine Kinder- und Jugendliteratur sparen.
Nein, ich
oder?
Würde nie eine Grenze ziehen. Also ich finde wirklich... das Schöne... Was wir heute Abend erleben, in Zeiten des Krieges ist eine Buchmesse immer auch eine Friedensmesse. Und das, was Literatur leisten kann, ist die Grenzen niederzureißen, die überall aufgebaut werden. Indem wir erkennen, wir sind wie die anderen, wir schlüpfen in die Haut von anderen. Und das Gleiche gilt aber auch für die Literatur innerhalb der Literatur. Es gibt keine Grenzen. Man kann Kazuo Ishiguro lesen und John Green im selben Moment wie die wunderbare Sarah Bernhardt, wie all die anderen tollen nominierten Bücher. Und diese Grenzen kann man nur selber machen, aber sie sind nicht wirklich da in der Literatur.
Und interessanterweise, ja, total. Interessanterweise ist es ganz besonders oft die Jugendjury, die sich eben auch jenseits von so Spartengrenzen Bücher reinholt und sagt, wir nominieren das einfach irgendwie. Also ich erinnere mich aus der jüngeren Vergangenheit an The Circle von Dave Eggers, was auch nie in diesem Rahmen eigentlich sonst gefuhrwerkt wurde. Aber die Jugendjury hat gesagt, nee, nehmen wir, wollen wir uns angucken. Neben so einer feierlichen Melancholie, die in diesem Buch so das Gefühl, das Grundlagengefühl ist, ist es auch Langeweile. Und diese Langeweile führt dazu, dass Sam sich fantastische Freizeitaktivitäten ausdenkt, wie über den Friedhof zu spazieren und anhand der dürren Geburts- und Todeszahlen sich Biografien auszudenken. Zum Beispiel von Karl Rothensteiner, 12. April 1901 bis 21. Februar 1973. Solider Handwerker, viele Krisen überstanden, nie drüber geklagt, schlechter Pokerspieler, St. Louis Rams Fanatiker, wortkarg, manchmal im Kino geweint, plötzlicher Herzinfarkttod, wenige Tage zuvor noch eine Aussprache mit einem Sohn nach 12 Jahren Streit. Wie wichtig ist Langeweile und gibt es sie heute noch?
Also wenn ich tatsächlich überlege, wieso ich zur Literatur kam, also dieses, so ein Buch zum Beispiel, das habe ich auch geschrieben für den Jugendlichen, der ich war, für den Außenseiter, der ich war. Und das Schöne ist ja dann, als Erwachsener zurückzukehren, endlich die Worte zu haben, die man damals nicht hatte. Und zum Beispiel den Sommer zu schreiben, den man nicht hatte.
Den man auch nicht haben konnte, weil man später geboren ist.
Ja, das kommt noch hinzu. Und genauso ist zum Beispiel, ganz wichtig für mich war damals Literatur, die hat mich gerettet, die hat mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Und der Startschuss war John Irving, das Hotel New Hampshire. Mhm. Und das hatte ich monatelang im Bücherregal. Und habe es nur gelesen, weil mir so verdammt langweilig war. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's, jetzt lese ich das. Und das hat meine ganze Welt verändert und vergrößert. Und deswegen bin ich der Langeweile, auch die vielen tollen Abende, die ich hatte, das Herumstreifen, das andere Menschen treffen, das Ausbüchsen, das verdanke ich auch der Langeweile. Und so sehr ich sie gehasst habe, so dankbar muss ich ihr sein.
Ja, trotzdem erzählen Sie in dem Buch ja nicht über Ihre eigene Jugend, weil das spielt ja in den 80ern, das ist ja meine Jugend, Sie haben ja sozusagen eigentlich ein Buch für mich geschrieben. So, trotzdem erreichen Sie damit ja die Jugendjury von 2022. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum jetzt die sich gerade für die 80er interessieren?
Ehrlicherweise absolut nicht. Für mich war die Tinte für dieses Buch nicht meine Erfahrung in den 90ern, sondern es war Sehnsucht, eben der Sommer, den ich nicht hatte, die Zeit, die ich knapp verpasst hatte, das Land, in dem ich als Kind gerne aufgewachsen war, das war meine Tinte für dieses Buch. Und was ich aber glaube, was alle Bücher eint, auch die tollen Nominierten, die ich gelesen habe, ist natürlich, es gibt Themen, die sind, ja, sorry, stimmt, ich darf es ja nicht. Es gibt Themen, die sind einfach universell, wie so der Boden des Brunnens, an dem man sich dann trifft, wie eben Verlust, wie Einsamkeit. Und in dem, darum geht es ja auch in dem Buch. Und ich glaube, dass das etwas ist, wenn wir oberflächlich sind und nicht ehrlich sind, dann sind wir missverständlich. Aber je tiefer und je ehrlicher wir sind, desto universeller werden wir. Und ich glaube, das sind alle Bücher, die heute nominiert sind, dass sie diese Themen auf eine sehr, sehr tiefe, ehrliche Weise behandeln. Und es hätte, und das klingt jetzt so blöd, aber es hätte wirklich auch jedes andere Buch verdient gehabt, weil die alle in diese Ehrlichkeit hineinkamen und diese universelle Tiefe.
Aber warum die 80er?
Also ich meine, Sie haben ja den Song am Schluss gehört, A Flock of Seagulls, Space Age Love Song. Und alleine diese Melodie, das ist auch wieder wie so eine Tinte, mit der man schreiben kann. Und die 80er habe ich knapp verpasst, die sind rübergeschwappt in meine Kindheit. Ich bin Jahrgang 84, ich bin bis auf die Woche geboren wie die Duffer Brothers, die Stranger Things dann gemacht haben. Das schwappte rüber und gleichzeitig konnte ich mir Illusionen bewahren, weil die 90er kenne ich und die sind zusammengeschrumpft auf diesen limitierten Ausschnitt, den ich selber erlebt habe. Und die 80er wurden weit, weil die gehörten mir. Ich habe sie ja nie betreten, nicht wirklich.
Ja, und im Vergleich zu den 90ern sind die 80er auch einfach besser gewesen, muss man zugeben, ne? Haben wir Pech.
Das kannst du eben nicht sagen, nein, aber das Ding ist ja, am Ende des Tages, es gäbe auch Leute, die sagen würden, was, die 80er, ich kann das nicht, aber die 90er, da könnte ich was schreiben und auf diese Bücher freue ich mich.
Nee, das machen die ja jetzt. Ja, genau. Den ich sage, die Jugendjury, die sich so anzieht wie ich damals und sagt so, ich fand das falsch rückblickend, aber macht, was ihr möchtet. Ihr seht aber alle fantastisch aus. Darf ich noch einmal eine Idee, alle mal abklatschen? Ich glaube, weil die Jungs und Mädels, die freuen sich voll. Und dann bitte auch noch mal einen Applaus an die Jugendjury. Alle Hände raus, alle mal abklatschen. Und du musst doch die Ministerin muss sagen, ja, machen wir auf einen kurzen Weg, oder? Applaus für Benedikt Welz. Nehmen Sie die Momo mit. Applaus für die Jugendjury. Genau, Fotos. Und ihr könnt auch noch. Dankeschön, Jugendjury. Ja, genau. Das waren jetzt die verschiedenen Sparten und jetzt kommen wir zu den neuen Talenten. Damit wird jemand ausgezeichnet, der im vergangenen Jahr ein herausragendes erstes Buch gemacht hat. In diesem Jahr geht es da um Illustrationen und hier sind die Nominierten.
Max Beitinger. Nominiert für seine Illustration von Sibylla. Sibylla Schwarz, eine feministische deutsche Barockdichterin, steht im Zentrum von Max Beitingers außergewöhnlichem Comic. Der auffallend sparsame Strich und die farbliche Konzentration auf Schwarz sowie helle Braun- und Blautöne zeigen Beitinger als Meister der Reduktion, der die Ästhetik der Linie Claire souverän mit Tuscheschattierungen verbindet. Markus Ferber, nominiert für seine Illustration von Fürchtetal, von Christine Ferber. Zweistimmig und gleichberechtigt erzählen Bruder und Schwester vom Verlust des Vaters in den Wahn und von seinem Selbstmord. Markus Ferbers Zeichnungen steigern sich zu immer abstrakter werdenden Traumbildern, die viel Raum lassen für Bedeutung und Interpretation. Aus Schmerz und Trauer entsteht ein großes poetisches Werk. Mia Oberländer, nominiert für ihre Illustration von Anna. Großsein ist nichts Großartiges und Großwerden gleicht einem unermüdlichen Gipfelsturm, weiß Mia Oberländer aus eigener Erfahrung. Durch bildnerische Freistellung der Figuren und Überzeichnung von Mimik wie Körperproportionen inszeniert sie das Denken, Fühlen und Handeln ihrer Protagonistinnen.
die Nominierten für den Sonderpreis Neue Talente. Und da kommt auch schon Pia.
Der Sonderpreis Neue Talente geht an die Illustratorin Mia Oberländer.
Und mit ihr auf die Bühne gekommen ist die Sonderpreis-Jury-Vorsitzende Kirsten Winderlich. Warum hat Mia Oberländer diesen Preis bekommen?
Ja, ich denke, wir konnten es gerade sehen, weil sich Mia Oberländers Comic Anna durch so eine unverwechselbar eigensinnige wie expressive Bildsprache auszeichnet. Weil Mia Oberländer es gelungen ist, so eine mutige bildnerische Form zu finden für eine intergenerationelle Geschichte, die ein Stück weit auch ihre eigene persönliche Geschichte ist. Und besonders berührt hat uns als Sonderpreisjury, zu der auch Rotraud Susanne Berner und Christoph Rieger gehörten, wie es Mia Oberländer gelungen ist, die so schwer greifbaren Diskriminierungsprozesse mit Mitteln der visuellen Übertreibung herauszuarbeiten, und zwar ohne dabei die individuelle wie kollektive Erfahrung zu schmälern. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Da möchte ich direkt anknüpfen an das, was Frau Winderlich sagt, weil es geht ja eben nicht nur, wie wir in den Bildern, Ausschnitten gesehen haben, wie man als großer Mensch irgendwie durch die Gegend kommt, sondern auch um dieses Gefühl, und das fand ich so beeindruckend, dieser Wut. Da haben sie Farben und Formen, so, da explodiert das Buch sozusagen in Rot und Lila in der Mitte. Das Gefühl kennen Sie gut, also, ja?
Ja, also ich finde, das ist so einer der Gründe, warum ich Comics mache, weil ich irgendwie finde, dass es so viele Gefühle gibt, die für mich so schwer in Worte zu fassen wären, die aber mit der zeichnerischen Ebene dann irgendwie, da werden einem ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Man kann einem Schrei 20 Seiten widmen, der geht dann also in der Erzählzeit natürlich viel länger als andere Handlungen in anderen Kapiteln, die eigentlich mehrere Wochen oder Tage abhandeln, wenn man findet, dass er das verdient hat. Und ja, so ist das vielleicht manchmal mit der Wut, dass sie Raum braucht.
Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Ja, genau, das Foto, stimmt, klar, wir haben schon aufgepasst. Er ist noch nicht ganz fertig. Er ist noch nicht ganz fertig.
Herzlichen Glückwunsch. Und wir bleiben hier, denn wir bleiben beim Sonderpreis für, also einen ganz besonderen Moment in dieser Verleihung jedes Mal, wo ich ganz ehrfürchtig werde, weil es um das Lebenswerk geht, um ein Gesamtwerk eines Menschen, der illustriert hat. Und auch da haben wir einen Briefumschlag, ne? Anton?
Ganz herzlichen Dank. Der Sonderpreis Gesamtwerk geht an den Illustrator Hans Ticher.
Ich helfe Ihnen.
Ich halte, oder Frau Paus, halten Sie die Momo für Herrn Ticher, weil wir, herzlichen Glückwunsch, wir wollen Ihnen natürlich gratulieren, aber hören erstmal die Laudatio von Frau Winderlich, dann nehmen wir Platz auf den Sofas und unterhalten uns gleich weiter. Und zwar jeder ein Sofa, das ist so geregelt.
Bitteschön.
Und ich nehme das Kleinste, klar.
Der Sonderpreis für das Gesamtwerk Illustration geht an Hans Ticher, dessen Bilderwelten sich zwischen Poesie, Popart und Persiflage bewegen. Jetzt bräuchten wir eine Folie. Gerne ein Bild. Dankeschön. dessen Gesamtwerk von brillant austariertem Zusammenspiel energetischer Körper und Farben, absurder Szenen mit grotesken Figuren sowie feinsinniger typografischer Einlassungen getragen wird. Geboren 1940 im heutigen Tschechien, hat der Künstler nach einem Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee zwischen 1970 und 1990 insgesamt 35 Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendromane und Sachbücher illustriert. Immer auch versehen mit einer großzügigen Portion politischen Pfeffers, strotzen seine Bilder nur so vor Vitalität und Dynamik. Dieses gilt für die Darstellung von Menschen, wie von Flora und Fauna. Betrachten Sie zum Beispiel diese Illustration aus dem Buch von Rainer Kirsch mit dem Titel »Vom Räuberchen, Rock und Ziegenbock«, erschien 1978 im Kinderbuchverlag Berlin. Hier schlägt sogar die Topographie Wellen und sorgt für Turbulenzen. Sehen Sie, wie Tiecher den Ziegenbock und Gehrock wie unzertrennlich ineinander verschlingt und die Pflanzen- und Tierwelt visuell symbiotisch miteinander verschmilzt? Dies ist kein intuitiver Wurf, sondern bildnerische Komposition vom Feinsten. Schauen Sie, wie die Bild- und Textebenen im Bilderbuch »Das musikalische Nashorn« von Peter Hacks, ebenfalls 1978 im Kinderbuchverlag Berlin erschienen, interagieren. Schauen Sie, wie die Nashörner untereinander im jeweiligen Bild und zwischen den Bildern in Beziehung gesetzt werden, wie Tiecher die Tiere aufpumpt und ihnen auf diese Weise einen imaginiert raumgreifenden Auftritt verschafft. Und schauen Sie, wie der Künstler, als wäre das Zusammenrotten der Nashörner mit klarer Abgrenzung zwischen Gleichgesinnten und Außenseiter nicht genug, auf unerwartete Weise ein augenscheinliches Parallelspektakel zum Sprechen bringt. Mit Hans Tiecher ehren wir einen großartigen Künstler, der es schafft, eine visuell, dramaturgisch durchkomponierte Wucht zur Wirkung zu bringen, die immer auch auf subtile Weise die Verhältnisse verkehrt. In einem Gemeinschaftsprojekt mit Rainer Kirsch, 1983 im Aufbau Verlag erschienen, übersetzt Tiecher den provokanten Titel »Heute ist verkehrte Welt« in absurde Szenen und fordert durch diese auf, das von uns alltäglich als selbstverständlich Angenommene zu hinterfragen. Sei es, wie in diesem Bild, das Verhältnis von Natur, Landschaft und Autoverkehr oder das Verhältnis unserer Wahrnehmung zur Welt, dies in Tiechers Bildsprache nicht bei einem Sinnesgeplänkel belässt, sondern angesichts der flüchtenden Blume und der gefährlich anmutenden Überquerung der Straße durch einen Fisch am Krückstock einer drängenden Transformation bedarf. Wenden wir unseren Blick auf Tiechers Illustration Nummer 13, kongenial vis-à-vis zu dem Gedicht »Hausgemeinschaft« des sorbisch-deutschen Lyrikers Kito Lorenz ist diese, ebenfalls 1978 im Kinderbuchverlag Berlin erschienen, in den Gedichtband »Was sieht die Ringeltaube« eingebettet. Nicht zu fassen, wie in dieser Illustration die Maus, unbeirrt von unseren Blicken und den eigentlich bedrohlichen Katzen, souverän aus dem Haus tritt. Und was für ein Meisterstück, wie die Kinder in einer kollaborativen Gegenbewegung zu der winzigen Maus auf der mittigen Bildvertikale ohne Scheu vor dem grobschlächtigen Gekeife der Erwachsenen selbstbewusst und souverän die Hütte stürmen. Diese Bewegung gegen den Strom ist das Wesensmerkmal, das die Illustrationen Hans Tiechers im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur teilen. Motivation wie Herausforderung ist in diesem Sinne, wie Hans Tiecher mir vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch beschrieb, den Bildern zu verhelfen, gegen die Zeit zu bestehen und zu überleben. Und genau das beweisen seine Illustrationen durch ihre Widerständigkeit, durch ihre widerständigen Bilder in Inhalt wie Form, im Was und Wie. Wir gratulieren Hans Tiecher ganz herzlich und wünschen, dass noch viele Kinder und ihre Familien in den Genuss seiner Bilder kommen werden, sich an ihnen reiben und sich durch sie stärken.
Ich halte Ihnen das Mikrofon hin, dann können Sie ins Mikrofon reden.
Ja, besten Dank.
Ach so, das wollten Sie unter zwei sagen. Okay, dann machen wir das jetzt, was wir unter mehreren besprechen. In der Biografie oder in einem Lebensbericht, den Sie im Werkverzeichnis zu Ihrem 60. Geburtstag 2000 veröffentlicht haben, da haben Sie geschrieben: Ich bin nicht der Meinung, dass man jegliche Literatur illustrieren sollte. Bilder sind nicht immer eine Bereicherung. Bei der geringen Anzahl illustrierter Bücher sollte man sich umso genauer Gedanken machen, wo eine Illustration Sinn macht. Gilt das auch für die Kinder- und Jugendliteratur? Und wo genau sind da Illustrationen eine Bereicherung?
Ja, beim Bilderbuch ist es selbstverständlich.
Wäre schlecht, ne?
Es ist nur dann ein Bilderbuch mit Bildern. Bei der Literatur für die etwas Älteren wird es dann natürlich komplizierter. Aber es hat ja übrigens in der DDR einen Verlag gegeben, einen Jugendbuchverlag, die grundsätzlich alles illustrieren ließen, damit wenigstens nach 15 Seiten mal eine kurze Pause war. sinnvoller Gedanke an sich. Ansonsten sicher bei Belletristik-Illustrationen ist es am sinnvollsten, die für die kurze Form, also Gedichte, Fabeln, Erzählung vielleicht noch, aber bei Romanen wird es da meistens schon komplizierter. Mhm.
Sie haben ja Kinder als Kunstrezipienten und auch ihre Weltsicht immer sehr ernst genommen. Wie hat sich das in Ihren Illustrationen ausgedrückt?
Ja, was soll ich sagen? Die Grundhaltung, nicht nur bei mir, sondern auch denen, mit denen ich zusammen damals studiert habe und in meiner Altersgruppe, hatten in ihrer formalen Haltung eine Gegenhaltung gegen die 50er Jahre, die ja arg niedlich und meistens etwas süßlich in Illustrationen waren. Und das war eigentlich das Bilderbuch und auch überhaupt bei der Illustration die Lust am Lesen eigentlich erwecken sollte. Mhm.
Und die Kinder- und Jugendbuchillustration, die lief in der DDR so unter dem Radar ein bisschen von den Kulturfunktionären. Haben Sie diese Freiräume genutzt und wie haben Sie die genutzt?
Es ist merkwürdigerweise gewesen, dass die Kulturpolitik an diesem Augenmerk auf Ausstellungen von Bildern nahm, wo bestenfalls mal 20 oder 50 Zuschauer da waren. Mhm. Aber die Buchillustration ist ein bisschen aus dem Fokus gekommen. Also glücklicherweise. Also da ist mehr experimentiert worden als in der Malerei oder Bildhauerei. Mhm.
Und neben dem Illustrieren haben Sie aber auch so die Typografie und auch die haptische Gestaltung von Büchern immer sehr ernst genommen. Warum?
Naja, das Buch an und für sich ist ja ein gesamtes Objekt. Also das hat mich eigentlich auch am meisten interessiert. Und soweit es möglich war, habe ich immer versucht, die Typografie und die Gesamtgestaltung zu machen. Wenn der Verlag dann die Freiräume ließ, ja.
Was wünschen Sie den jetzigen und künftigen neuen Talenten und Illustratorinnen und Illustratoren?
Tja, was soll ich sagen? Glück.
Ja. Können wir alle gebrauchen.
Ja, sicher, es hängt auch viel daran, dass es irgendwelche Freiräume gibt, dass Verlage mit ordentlichen Texten kommen. Und die ökonomische Seite ist garantiert nicht zu unterschätzen. Es wird zunehmend mehr zum Hobby. Mhm.
Und da braucht man Glück. Danke, Herr Ticher. Und herzlichen Glückwunsch. Und die Momo, die bringen wir Ihnen mit, oder? Die bringen wir mit runter. Genau, stellen Sie sich noch hin für ein Foto.
Wir müssen nach vorne stellen für das Foto.
Nee, wir müssen noch ein Foto machen.
Ein bisschen weiter nach vorne, etwas weiter nach vorne.
Nicht zu weit.
So.
Ein Applaus bitte nochmal für den Sonderpreisträger Gesamtwerk Illustration Hans Ticher.
Einmal nach da.
Aber das sind die Profi-Tipps, ne? Frau Paus weiß es ganz genau, bei jedem Mal einmal in die Linse blicken.
Einmal nach da.
So, jetzt hat jeder einen Linsenblick abbekommen.
Wunderbar. Wir jetzt üben können.
Ja, genau. Wir bleiben hier auf der Bühne, wir gehen gar nicht ab, denn das war schon die Verleihung des Jugendliteraturpreises 2022. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Sie dabei waren. Ich bitte schon mal so langsam alle Preisträgerinnen hier zu uns auf die Bühne. Wenn Sie mehr über diese Menschen erfahren möchten, dann können Sie das morgen Vormittag von 11 bis 12. Da gibt es eine Gesprächsrunde mit allen Preisträgern im Gallus-Theater, moderiert von Professor Dr. Karin Fach. Es gibt auch eine Gesprächsrunde mit zwei Menschen aus der Jugendbuchjury und mit Kirsten Boye am Sonntag auf dem blauen Sofa und mit mir. Und es gibt natürlich auch Informationen auf der Webseite des Arbeitskreises für Jugendliteratur und die digitale Pressemappe und Fotos, Informationen auf der Webseite vom AKJ. Ja, wo sind Sie denn? Hier ist ja noch gar keiner angekommen. Weil alle anderen dürfen nämlich jetzt gehen. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und wir können noch im Foyer anstoßen. Und alle Preisträgerinnen ruhig zu uns. Einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Ja, natürlich. Ja, Sie haben eine Murmel in der Hand. Ne?